Michael R. Bayer.
Folge 1, Prolog. Guatemala, Region um Tikal, 17. August 2014.
Die letzten roten Strahlen der untergehenden Sonne kratzten an den verwitterten Überresten des in Kalkstuck geformten Bildnisses von Yasaf Chan Kavil, dem 26. und letzten großen Herrscher der einstigen Maya-Metropole Tikal. Seine 19 Meter hohe Reliefdarstellung im Schmuckkamm auf der Spitze der Tempelpyramide 1, dem höchsten Gebäude Tikals, blickte seit mehr als 1000 Jahren wehmütig über den großen Platz hinweg auf ein nahezu spiegelbildliches Bauwerk, das in der Spitze das Relief seiner damaligen Geliebten trug. Dr. Pete Williams hatte heute keinen Sinn für Romantik. Er hatte seit langem aufgehört, den äußerlichen Aspekten der Ruinenstadt viel Aufmerksamkeit zu widmen. Er wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn, der ihm trotz der buschigen Brauen immer wieder in die Augen lief. Seit einer knappen halben Stunde stocherte er in 12 Metern Höhe auf der Südseite der Mundo Perdido-Pyramide mit einem kleinen Spachtel in einer 2 Finger breiten, regelmäßigen Fuge, die um einen kopfgroßen Kalkquader herumlief. Es wäre nichts Besonderes an der Fuge um den leicht trapezförmigen Quader und dem Quader selbst gewesen, schließlich gab es Zehntausende von ihnen allein in diesem Bauwerk, wären beide nicht so außergewöhnlich gleichmäßig gewesen. Normalerweise hätte er sie niemals entdeckt. Es war wie so oft in solchen Fällen Glück im Spiel gewesen. Während der letzten Monate war der Pyramidenkomplex aufwendig von seiner Moos- und Geröllschicht gereinigt worden. Pete hatte die im Sonnenlicht hell strahlende Veränderung seit seinem letzten Besuch erfreut zur Kenntnis genommen. Die sintflutartigen Niederschläge der letzten Nacht hatten danach leichtes Spiel gehabt, die nach der Reinigung verbliebenen Wurzel- und Geröllreste aus den breiten Fugen zu waschen. Im schräg stehenden Licht der Spätnachmittagssonne war Pete die, wie mit einem Laser geschnittene Fuge, in der sonst riefigen und unregelmäßigen Oberfläche des Bauwerks nach mehrmaligem Hinsehen aufgefallen. Er war die Südtreppe bis zur 3. Gebäudestufe hinaufgeeilt und hatte sich in einem akrobatischen Akt 5 Meter über die schräge und raue Fassade wieder auf die 2. Gebäudestufe hinuntergehangelt. Schwer atmend hatte er minutenlang vor der exakten Fuge gestanden, bevor er sich seines Archäologiespachtels erinnerte und mit ihm die Tiefe der Fuge zu erforschen begann. Seine anfängliche Überraschung steigerte sich zur Fassungslosigkeit, als er außer einzelnen Wurzelfäden und Steinchen nichts zutage förderte und er an keiner Seite des Quaders mit dem Spachtel auf ernstzunehmenden Widerstand stieß. Der zentnerschwere Kalkquader konnte nicht einfach berührungslos zwischen den anderen schweben, gehalten von Pflanzenresten. Er musste irgendwo in der dicken Mauer ein Widerlager haben. Er strich mit der Hand vorsichtig über die Kanten des Quaders. Sie sahen so exakt aus, als könnte er sich leicht die Finger daran abschneiden. Wieder wischte er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und rückte seine Brille zurecht. Die Luftfeuchtigkeit war im Windschatten der Pyramide drückend geworden. Die Kalkquader schienen die während der Mittagshitze aufgesogene Wärme direkt auf Pete zurückzustrahlen. Das allgegenwärtige Sirren der hungrigen Mücken nahm er nur noch am Rande zur Kenntnis. Er unterbrach seine Untersuchungen und setzte sich erschöpft für einen Moment auf den 2 Meter breiten, von Kalksedimenten überzogenen Absatz. Sein Blick schweifte ab und glitt über die 9 am Fuße der Pyramide aufgereihten Stelen der Terrasse zu dem 10 Meter breiten, die gesamte Struktur umgebenden Rasenstreifen und in den direkt dahinter beginnenden tiefgrünen Regenwald. Die schwüle Luft des Tages hatte den Nachmittag genutzt, sich weiter mit Wasser vollzusaugen, während das Blau des Himmels sich nach Südosten hin immer mehr im Dunst hoher Wolken verlor. Innerhalb weniger Jahre würde die durch das feuchte Klima begünstigte Vegetation sich diese Strukturen wieder einverleibt haben, wäre nicht der ununterbrochene Kampf der Park Ranger mit ihren großen Rasentraktoren gewesen. Wieso war dieser Quader dann so regelmäßig? Peter hob sich. Seine Hand umfasste beim Aufstehen etwas Festes. Was? Überrascht zog er den Gegenstand unter dem Kalkschutt hervor. Ein Stück Draht, vermutlich ein Überbleibsel der Gerüstkonstruktionen, welche in unregelmäßigen Abständen zur Instandhaltung dieser Gebäude errichtet wurden. Genau das Richtige. Er bog den Draht einigermaßen gerade und fuhr mit ihm um den Quader herum. Das ungefähr einen Meter lange Metallstück verbog sich bereits durch sein Eigengewicht. Pete richtete den Draht mehrfach und wollte schon nach einem anderen Hilfsmittel suchen, als er tief in der Fuge an der Unterseite des Quaders einen Widerstand spürte. Er tastete gezielt danach und war sich nach ein paar Minuten sicher, unter der Mittelachse des Steins einen Mechanismus gefunden zu haben. Er stieß den Draht ein weiteres Mal kraftvoll nach hinten. Der Quader verschwand vor seinen Augen. Er glitt nicht nach innen oder nach außen. Er löste sich förmlich auf. Erstaunt taumelte er einen Schritt zurück und wäre beinahe rückwärts von der Pyramidenstufe gefallen. Ein trapezförmiges, dunkles Loch befand sich vor ihm in der Wand. Schwer atmend trat er heran und sah hinein. Ein paar Käfer hingen überrascht im Freien. Sonst nichts als Schwärze. Mit der rechten Hand tastete er sich voran. Er hatte den Arm fast ganz ausgestreckt, als seine Finger in eine unregelmäßig geformte, handtellergroße Mulde griffen. Impulsiv drückte er die Fingerspitzen in die Mulde. Nichts. Pete zog den Arm heraus und sah in die Öffnung. Er wartete, bis sich seine Augen dem Dämmerlicht angepasst hatten. Da war etwas. An der rechten Seite der Öffnung glaubte er, eine gleichmäßige, dreieckige Gravur zu erkennen. Genau genommen waren es vier gleichschenkelige Dreiecke, die wie Strahlen an einer Spitze miteinander verbunden waren. Von der linken Seite der Öffnung, etwa einen halben Meter im Innern, beobachtete ihn jemand. Pitt blinzelte irritiert. Wind strömte ihm aus dem Inneren der Pyramide entgegen und trieb ihm Tränen über die Wangen. »Professor!« Er ignorierte den Rufer. Es war eine weitere Gravur. Sie glich einem lidlosen Auge mit zwei übereinander stehenden Pupillen, von denen eine nach oben und die andere nach unten sah. »Professor!« Pete drehte sich gereizt um. »Was?« Eine hübsche junge Frau, in den traditionell bunten Farben des Landes gekleidet, stand am Fuße der Pyramide, die Hände in die Hüften gestemmt und sah fragend zu ihm auf. »Hier stecken Sie. Wir suchen Sie seit einer Stunde. Der Bus wartet. Kommen Sie, Professor!« »Sinistra, ich habe hier etwas entdeckt.« »Da sind Sie nicht der erste, Professor. Sie stehen auf der ältesten Struktur in dieser Stadt, abseits der erlaubten Wege. Und wenn ich ein Ranger wäre, würde ich Sie jetzt dafür zur Kasse bitten, dass Sie darauf herumturnen.« Pete gestikulierte herum. »Nein, nein, das verstehen Sie falsch. Hier ist etwas.« »Kommen Sie, Professor. Es wird dunkel. Sie brechen sich noch den Hals, wenn Sie weiter da oben bleiben. Lassen Sie uns fahren.« Hilflos sah sich Pete um. Aber die junge Frau hatte recht. Das Tageslicht wurde zusehends schwächer. Er würde heute hier nichts mehr ausrichten können. Er warf einen letzten Blick in die dunkle Öffnung und setzte sich dann resignierend auf den Stufenabsatz, hängte die Beine über den Rand auf die schräge Wand zur unter ihm liegenden Stufe, überwand ein kurzes Angstgefühl und rutschte über den rauen Kalkbelag die 5 Meter bis zum nächsten Absatz hinunter.
Corun. Ein Roman von Michael R. Beyer. Mehr über das Buch und Online-Bestellmöglichkeiten finden Sie im Internet auf corum.de. Nächste Woche mehr im Corum-Podcast.